ARD. SWR 2. Wissen.
Auf einem Segelflugplatz in der Nähe des Bodensees rennen zwei junge Frauen über eine große Wiese und rufen laut. Dicht gefolgt von 35 jungen Waldrappen. Die schwarzen Vögel mit den markant gebogenen Schnäbeln fliegen wild durcheinander. Aber sie folgen den Frauen tatsächlich bis zu einem Ultraleichtflugzeug, das schon mit laufendem Motor bereitsteht. Dort angekommen springt eine der beiden Frauen hinein. Der Pilot gibt Gas und hebt ab. Die jungen Vögel sind kurz verwirrt, aber als sie durch ein Megafon hören, wie die junge Frau nach ihnen ruft, kommen sie hinterhergeflogen. Es klappt. Die Vögel folgen dem Fluggerät. Es ist der Beginn ihres Trainings, das sie in einigen Wochen bis nach Andalusien führen wird.
Der Waldrapp am Bodensee. Umstrittene Wiederansiedlung eines Zugvogels. Von Martin Hattenberger.
Bis vor 400 Jahren war der Waldrapp ein gewöhnlicher Vogel in Europa. Auch in Deutschland kam er häufig vor. Überlieferungen aus dem Mittelalter belegen, dass Waldrappe zum Beispiel in Überlingen am Bodensee gebrütet haben. Doch die Vogelart wurde bejagt und starb schließlich aus. Heute gibt es wieder Waldrappe am Bodensee. Seit 2017 läuft dort ein Wiederansiedelungsprojekt. Doch daran gibt es auch Kritik. Nicht alle Natur- und Vogelschützer sehen einen Sinn darin, eine längst ausgestorbene Art mit viel Aufwand und Geld zurückzubringen. Etwa 60 bis 75 Zentimeter ist ein Waldrapp groß. Der Geronticus eremita gehört zur Familie der Ibisse. Mit seinen abstehenden, fast schon punkigen Federn am rot gefärbten Kopf und seinem gebogenen Schnabel ist er eine markante Erscheinung in der Tierwelt. Viele würden sagen, er ist hässlich. Kein Sympathieträger wie der knuffige Panda, der majestätische indische Tiger oder der Eisbär. Aber auch der Waldrapp steht bei der Weltnaturschutzunion IUCN auf der roten Liste der gefährdeten Arten. Wenn auch nicht mehr als vom Aussterben bedroht, sondern nur noch als stark bedrohte Art.
Die Küken bekommen neue Mütter.
Frühling im Karlsruher Zoo. Neben Elefanten und Giraffen gibt es eine neue Attraktion. In einem umgebauten weißen Wohncontainer sitzen 35 schwarze Waldrappküken nebeneinander in ihren Nestern. Die Kleinen sind nur wenige Tage alt. Durch eine Fensterscheibe können Zoobesucher zusehen, wie die Tiere von ihren beiden menschlichen Ziehmüttern gefüttert, gepflegt und gestreichelt werden. Ihre natürlichen Mütter haben sie nur kurz gesehen. Schon wenige Tage, nachdem sie im österreichischen Tierpark Roseck aus dem Ei geschlüpft waren, wurden sie nach Karlsruhe verfrachtet. Nun nehmen Helena Wehner und Barbara Steininger die Mutterrolle ein. Die beiden Studentinnen sind beim Waldrapp-Team angestellt, um sich ein Jahr lang um die Jungvögel zu kümmern.
Das heißt, wirklich bei jedem Nest tagsüber mal sitzen, mit dem Kopf nah rangehen, mit den Fingern nah rangehen, mit ihnen kommunizieren, sie ein bisschen streicheln und einfach so auch für sie da sein.
Immer wenn die beiden Ziehmütter die Tiere füttern, rufen sie einen Lockruf.
Komm, komm, Waldi, komm, komm.
So werden die Tiere schon von Anfang an auf sie geprägt.
Komm, komm, Waldi, komm, komm.
Und folgen ihnen später, wenn es ans Flugtraining geht. Waldrappmama, das ist ein Vollzeitjob, weiß Helena Wehner, die das schon zum zweiten Mal macht.
Der ganze Sommer ist jetzt für die Vögel reserviert und alles andere wird in den Hintergrund gestellt. Und die Vögel stehen an erster Stelle. Wenn sie was brauchen, dann sind wir da.
Der Karlsruher Zoo unterstützt das Wiederansiedelungsprojekt auch finanziell. Nach rund zwei Wochen geht es für die Küken weiter an den Bodensee. Dort beginnt dann das Flugtraining.
Die Vorgeschichte.
Dass Waldrappe wieder in Deutschland leben können, haben sie vor allem Johannes Fritz zu verdanken. Der Biologe und Verhaltensforscher ist Projektleiter des Waldrapp-Teams. Daneben forscht er am Institut für Verhaltensbiologie der Universität Wien. Als junger Wissenschaftler kam er durch Zufall zu den seltenen Vögeln.
Ende der 90er Jahre war ich an einer Forschungsstelle in Oberösterreich. Habe dort meine Doktorarbeit gemacht mit Graugänsen. Und zu der Zeit hat man dort begonnen, Waldrappe zu halten. auch Hand aufgezogen, auch im Freiflug. Das hat gut funktioniert. Und die sind aber dann im August losgeflogen in verschiedene Richtungen. Wir haben damals keine Sender gehabt und auch überhaupt das nicht erwartet. Die meisten sind umgekommen. Im nächsten Jahr ist das wieder so passiert. Und da ist uns klar geworden, dass das trotzdem der Vögel Generationen in Zoos waren, immer noch ein ausgeprägtes Zugverhalten ist.
Die Neugier des Verhaltensbiologen war geweckt. Er wollte mehr über den Waldrapp herausfinden. Das war vor allem am Anfang nicht einfach, denn die einzige noch existierende wildlebende Waldrapp-Kolonie gab es damals und gibt es auch heute noch in Marokko.
Wir haben dann natürlich viel in die Literatur geschaut, aber so jetzt sozusagen aus aktueller Sicht immer wieder herausgefunden, dass es in der Literatur die Angaben nicht stimmig waren, teilweise ganz falsch. Insbesondere aus dem Grund heraus, dass die Vögel ja in Europa schon seit 400 Jahren ausgestorben waren. So haben wir letztendlich eigentlich viel an Erfahrungen einfach selber machen müssen, auch zur Nahrungsökologie der Waldrappe, auch zu Anforderungen an die Lebensräume, zur Brutbiologie, insbesondere auch zum Zugverhalten. Also das ganz breit, was halt einfach alles das Verhalten einer solchen Vogelart ausmacht und eine Rolle spielt für so eine Wiederansiedlung.
Eine weitere Inspirationsquelle für das Waldrapp-Projekt, der Kinofilm Amy und die Wildgänse. Darin fliegt ein junges Mädchen mit einem Ultraleichtflugzeug einem Gänseschwarm voraus. Der Film brachte die Waldrapp-Forscher auf eine Idee.
Das basiert auf wahren Geschichten von Bill Lishman, ein Mädchen im Film, im Hollywood-Film, das mit Kanadagänsen fliegt, mittels eines Ultraleichtfluggerätes. Und das war tatsächlich inspirierend für uns. Und wir haben gesagt, also vielleicht kann man mit Hilfe von Ultraleichtfluggeräten Waldrappe auch leiten.
Nach der Doktorarbeit hat Johannes Fritz seinen Flugschein gemacht und erste Versuche unternommen, Waldrappe anzuleiten. Daraus entstand 2002 das Unternehmen Waldrapp Team Conservation and Research, ein Artenschutzprojekt mit dem Ziel, den Waldrapp zunächst näher kennenzulernen und zu verstehen. Nach jahrelanger Arbeit, die Fritz heute als Machbarkeitsstudie bezeichnet, erhielt das Waldrapp Team 2014 eine Förderung durch das LIFE-Programm der Europäischen Union und damit die finanzielle Grundlage für eine Wiederansiedelung der Tiere am Bodensee. Fritz und seine Mitarbeiter forschten zu vielen unterschiedlichen Aspekten.
Zum Verhalten der Tiere, zum ökologischen Ansprüchen der Tiere, zu den Methoden der Wiederansiedlung, da waren wir ja ganz im Neufeld unterwegs. Und auf diesen 13 Jahren Erfahrung letztlich haben dann die Erfolge aufgebaut, die wir dann im eigentlichen Wiederansiedlungsprojekt gehabt haben.
Inzwischen gibt es wieder mehr als 250 wildlebende Waldrappe in Deutschland und Österreich. Ein Erfolg, der auch am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Radolfzell auf großes Interesse stößt. Wolfgang Fiedler forscht dort zum Zugverhalten der Weißstörche. Sein Büro ist vollgestellt mit Büchern und wissenschaftlichen Arbeiten. An der Wand hängen Empfänger, mit denen die Signale von Wildvögeln ausgewertet werden können, die mit Sendern versehen wurden. Für den Vogelzugexperten wirft das Waldrapp-Wiederansiedlungsprojekt viele interessante Fragen auf.
Klappt sowas überhaupt? Kann man eine Tierart einfach wieder zurücksetzen? Ich meine, die Brutplätze sind noch da, die vermutlich vor ein paar hundert Jahren auch besiedelt waren. Aber es könnten natürlich auch ökologische Nischen anders besetzt sein, inzwischen durch andere Arten. Und wie kann sich ein Zugverhalten wieder etablieren bei einer Art, von der wir wissen, dass eigentlich das Zugverhalten von den Eltern übernommen wird? Also das sind lauter interessante Sachen, wo es wirklich für uns Spaß macht, auch zuzugucken, wie es läuft.
Besonders interessant für Fiedler, die Vielzahl an Daten, die beim Flugtraining der Waldrappe erhoben werden.
Während dieser begleiteten Flüge sind ja auch Messungen gemacht worden zu Energieaufwand und solchen Dingen. Das sind natürlich Sachen, die kommen der Vogelzugforschung allgemein zugute.
Die Jungwaldrappe lernen fliegen.
Inzwischen sind die Küken aus dem Karlsruher Zoo älter geworden und an den Bodensee umgezogen. In dem kleinen Ort Binningen im Landkreis Konstanz haben sie ihr Nest in einem umgebauten Bauwagen bezogen. Der steht auf einem Segelflugplatz. Ideale Bedingungen für das Flugtraining. Ringsum sind große grüne Wiesen und viele Bäume. Inzwischen verlassen die ersten Tiere ihr Nest und haben auch schon die ersten Flügelschläge gemacht. Nun geht es Schritt für Schritt auch mal raus aus der großen Voliere, in der die Vögel den Großteil ihres jungen Lebens verbringen. Für die Waldrappe beginnt ein neuer Lebensabschnitt, sagt Ziehmutter Helena Wehner.
Du siehst, dass hier eine super spannende Gegend, es fliegen Rostgänse auch hier über der Voliere, Storch kommt vorbei und das ist für sie super spannend, all die Welt draußen zu entdecken. Also für sie wird die Welt jetzt Schritt für Schritt immer größer.
Na, sie geben, die Bahn, die müssen gleichmäßig spannend sein, die Bahn, Leinen, die und die drüben.
Dann ist es soweit, der erste Trainingsflug steht an. Früh am Morgen liegt noch Nebel über der Startbahn. Nur langsam brechen die ersten Sonnenstrahlen durch und tauchen alles in ein orange-rotes Licht. Johannes Fritz macht mit seinen Helfern auf dem Segelflugplatz das Ultraleichtflugzeug für den Start bereit.
Okay, du könntest ihn schon ausrichten.
Sie breiten einen großen Schirm aus, ähnlich wie bei einem Paragleiter, und hängen das Fluggerät an langen Schnüren darunter. Jetzt wird sich zeigen, ob die Prägung der Tiere auf ihre beiden Ziehmütter erfolgreich war. Die Tiere sollen ihnen bedingungslos folgen, auch wenn sie in einem Ultraleichtflugzeug unterwegs sind.
Die Vögel müssen jetzt lernen, dass die Bezugsperson im Fluggerät sitzt und das gibt ihnen den Grund, dem Fluggerät zu folgen. Das ist jetzt die Phase. Also wenn man sie jetzt so dann sieht, dann werden sie jetzt noch nicht so schön beim Fluggerät fliegen, wie man das von Fotos her so vielleicht kennt, sondern das ist noch jetzt ein bisschen durcheinander. Die Vögel suchen und fliegen und kreisen und so. Aber spätestens, wenn wir dort landen und die Ziehmutter wieder aus dem Fluggerät herausgeht und ruft, werden sie dort hinkommen und werden bei der Ziehmutter landen.
Als der Motor startet, bläht sich der Schirm auf und das Ultraleichtflugzeug geht in die Luft. Bei den Waldrappen herrscht tatsächlich zunächst Chaos. Alle 35 Tiere fliegen wild durcheinander. Doch Helena Wehner sitzt hinter dem Piloten und ruft immer wieder den Lockruf in ein Megafon. Tatsächlich orientieren sich die Vögel neu und fliegen hinterher. Auch wenn sie noch viel üben müssen, das Grundprinzip funktioniert, freut sich Helena Wehner nach dem Flug.
Sie haben das wirklich super gemacht, dass sie 2-3 Mal sich wirklich am Fluggerät orientiert haben und in unsere Richtung mitgeflogen sind, natürlich noch auf sehr großer Distanz, aber sie haben uns zu uns orientiert, also ein sehr gutes Flugtraining.
Mehrere Wochen wird es noch dauern, bis die Jungwaldrappe bereit sind für den ersten großen Flug in ihr Winterquartier nach Andalusien.
Die Überlinger Kolonie.
Neben der neu gegründeten Waldrapp-Kolonie in Binningen gibt es bereits seit 7 Jahren eine bestehende Kolonie in Überlingen-Hödingen auf der anderen Seite des Bodensees. Auch diese Kolonie hat mal mit Jungvögeln angefangen, die von Hand aufgezogen wurden und den Zug in ihr Winterquartier in der Toskana mit einem Ultraleichtflugzeug gelernt haben. Inzwischen sind die Waldrappe dort weitestgehend sich selbst überlassen. Sie brüten selbstständig und erfolgreich. Sobald die Jungwaldrappe von der anderen Bodenseeseite in 3 Jahren geschlechtsreif sind, sollen die beiden Kolonien zusammen eine große bilden. Anne-Gabriela Schmalstieg ist die Leiterin des Projekts vor Ort. Sie kennt alle Vögel mit Namen, hat die meisten selbst großgezogen. Ein wichtiger Termin jedes Jahr? Zählen, wie viele Eier die Tiere gelegt haben.
Steh mal kurz auf. Au.
Doch die Waldrappe wollen sich nicht unter die Federn schauen lassen und schnappen mit den gebogenen Schnäbeln nach ihrer Ziehmutter.
4 Eier. Ist gut, Vincino, alles gut. Das sind deine Eier.
Ja, das mögen sie überhaupt nicht, wenn man ihnen zu nah ans Nest kommt. Sie erkennen mich zwar immer noch, aber es ist natürlich gut, dass sie es auch verteidigen, wenn jemand zu nah kommt. Also ich habe jetzt gut was abbekommen, aber habe auch damit gerechnet.
Noch ist ausreichend Platz in der großen hölzernen Brutwand, die auf einer großen Wiese steht. Doch wenn weitere Waldrappe aus den vergangenen Jahrgängen geschlechtsreif werden und zum Brüten zurückkehren, wird es langsam eng werden. Deshalb sollen die Waldrappe langfristig in Felsnischen direkt am Bodensee brüten. Bei Überlingen gibt es sie. Der Katharinenfelsen ist für die Vögel wie gemacht. Dort haben sie ausreichend Platz und finden Nistmaterial in der Nähe. Zudem steht das Gebiet rund um den Felsen unter Naturschutz. Es gibt Überlieferungen aus dem Mittelalter, dass dort schon damals Waldrappe lebten. Hierhin sollen die Vögel nun umziehen. Ende Juni rückt das Waldrapp-Team an zum Nesttransfer. Zahlreiche Zuschauer sind zur Brutwand gekommen und beobachten mit Ferngläsern und Fotoapparaten den Umzug der Vögel. Iris Capra ist mit ihrem Mann extra aus Fürstenfeldbruck hergekommen.
Weil die einfach faszinierend sind. Die Art, das Aussehen finde ich total witzig. Mittlerweile finde ich sie auch richtig hübsch. Ja, auch die Geselligkeit. Ja, es sind einfach tolle Vögel. Wir unterstützen das auch mit Patenschaften. Wir haben also momentan 5 Patenschaften und im nächsten Monat kommen noch mal 2 dazu.
So, mein Großer.
Der Plan? 2 Brutpaare samt Küken werden mit Mehlwürmern angelockt und eingefangen. Dann packt Anne-Gabriela Schmalstieg die Küken in einen schwarzen Rucksack und bringt sie mit dem Auto zur Felswand. Mit einer großen Hebebühne werden zuerst die jungen, dann die adulten Vögel in die Felsnische hinauf befördert. Dort liegt Nistmaterial bereit. Die Jungen sind da und rufen nach den Eltern und, um ihnen den Aufenthalt schmackhaft zu machen, werden sie mit Mehlwürmern verwöhnt, ihrer Leibspeise. Von unten verfolgt Projektkoordinator Johannes Fritz das Geschehen am Felsen.
Sie haben die 5 Küken drinnen und die beiden Elternvögel, die schon drinnen waren letztes Jahr. Und ich sehe keine Vögel, aber Corinne und Anne, die beiden, scheinen recht zufrieden zu sein. Also demnach läuft es gut und Vogel ist auch noch keiner abgeflogen.
Die Spannung bleibt den ganzen Tag über hoch, ob die Tiere die Felsnische annehmen oder nicht. Denn immer wieder fliegen die Elternvögel ab und zurück zur Brutwand in Hödingen. Dann fängt das Waldrapp-Team sie wieder ein, bringt sie erneut hoch zur Felsnische und das Warten beginnt von neuem. Am Ende bleibt nur ein Brutpaar in der Felsnische, das andere kehrt zurück in seine gewohnte Umgebung. Im Sommer soll es den nächsten Versuch geben.
Wiederansiedlung, schwierig und umstritten.
Die Wiederansiedlung einer ausgestorbenen oder stark bedrohten Tierart ist eine schwierige Sache. Zu den Erfolgsaussichten gibt es unterschiedliche Studien, die von Raten zwischen 11% und 50% ausgehen. Am erfolgreichsten sind Wiederansiedlungsversuche bei großen Fleischfressern. Sibylle Klenzendorf kennt sich mit dem Thema aus. Die Wildtierbiologin hat in ihren 20 Berufsjahren für den World Wild Fund, kurz WWF, schon zahlreiche Projekte betreut, bei denen es um bedrohte Arten ging. Kleine Holzfiguren auf einem Schränkchen in ihrem Homeoffice erinnern daran. Ein kleiner Eisbär steht dort neben einer Schildkröte und einem Tiger. Angefangen hatte alles mit Braunbären in Österreich.
Da habe ich so eine Studie gemacht, wie denn Braunbären in Europa geschützt werden und was die Probleme sind und wie zum Beispiel Konflikte gelöst werden. Also das war so mein Einstieg in die Karriere. Und dann habe ich meine Doktorarbeit an Schwarzbärökologie in Virginia gemacht und habe da wirklich wie im Film dann auch Bären gefangen und besendet und war 5 Jahre im Wald.
Ihr Herzensprojekt, die sogenannte Wiedereinbürgerung von Braunbären in Österreich, schien am Anfang gut zu laufen. 8 Tiere wurden in den Bergen ausgewildert und pflanzten sich erfolgreich fort. Zum Höhepunkt konnte Klenzendorf 31 Jungbären zählen. Doch am Ende scheiterte das Projekt. 2011 verschwand der letzte wildlebende Braunbär. Die Art war in Österreich ein zweites Mal ausgestorben. Trotzdem habe das Projekt etwas gebracht.
Wir haben eben sehr viel daraus gelernt, wie man es besser machen muss auch. Ne? Gerade mit der lokalen Bevölkerung vor Ort muss die Akzeptanz geschaffen werden, weil die natürlich mit den Tieren leben müssen. Es müssen Systeme, damit Schaden ausgezahlt wird und effektiv auch schnell begutachtet. Und solche Faktoren müssen einfach existieren und die waren damals nicht vorhanden.
Das A und O einer erfolgreichen Wiederansiedlung sei, dass von Anfang an auch die Anwohner und die Zivilgesellschaft ins Boot geholt werden, sagt die WWF-Expertin. Mit Unterstützung vor Ort seien solche Projekte möglich, wie einige Positivbeispiele zeigten.
Ein vergleichbares ist ja der California Condor, ne? Da war es ja ähnlich, die waren in der Wildnis ausgestorben oder fast. Es gab noch 23 Tiere in den 80er Jahren, die man dann eben eingefangen hat, Aufzucht. Und heutzutage gibt es über 400 wieder. Also das ist schon eine Erfolgsgeschichte, ähnlich mit einem hässlichen Tier, ne? Aber es ist schon so, dass ungefähr 50% von Wiedereinbürgerungsprojekten eben nicht erfolgreich sind.
Ein großer Vorteil beim Waldrapp, er tut niemandem was. Das macht es einfacher, sagt auch Johannes Fritz.
Der Waldrapp ist eine Vogelart, die mag zwar den Leuten hässlich erscheinen, aber sie ist in keiner Art und Weise bedrohlich oder fügt Schaden zu, weder den Landwirten noch den Jägern noch den Fischern noch sonst wem. Das ist natürlich ein großer Bonus für uns im Vergleich jetzt zu einem Fischer oder zu einem Biber, ganz zu schweigen vom Bär oder vom Wolf.
Bei Wolf und Biber sind es genau genommen keine Wiederansiedlungsbemühungen. Seit sie unter dem Schutz strenger europäischer Gesetze stehen, wandern die Tiere ganz von selbst wieder ein. Anders als der Waldrapp waren sie auch nie ganz ausgestorben. Eine vergleichbare Wiederansiedlung gab es mit dem Wiesent-Projekt im Rothaargebirge. 2013 wurden 8 der bulligen Rinder ausgewildert. Inzwischen leben dort rund 40 Tiere in 2 Herden. Doch weil es immer wieder zu Konflikten mit Waldbauern kommt, ist unklar, ob das Projekt fortgeführt werden kann. Am Ende scheiterten Wiederansiedlungsprojekte oft an der Kommunikation mit der Bevölkerung vor Ort, sagt WWF-Expertin Sibylle Klenzendorf.
Es braucht viel Vorbereitung und Einbindung der lokalen Bevölkerung und gerade Kinder motivieren raus, also sich auch für diese interessanten Vögel zu begeistern, das finde ich auch toll. Ne? Es ist ja jetzt nicht dieses Kuscheltier, wie wir sonst immer alle Arten haben. Also ich finde es auch eine wichtige Rolle, dass Leute sich jetzt so begeistern für dieses Tier, das doch anders aussieht.
In dieser Hinsicht macht das Waldrapp-Projekt vieles richtig. In der Bodenseeregion hat es die Unterstützung vieler Naturschützer, Ornithologen und Vogelfreunde. Auch die Stadt Überlingen begrüßt den Waldrapp und wirbt mit ihm. Regelmäßig kommen Neugierige zur Brutwand nach Überlingen-Hödingen, um die Vögel zu beobachten und sich über die Fortschritte des Projekts zu informieren. Doch es gibt auch Kritik an der Sinnhaftigkeit einer Rückkehr des Waldrapps nach Europa. Schließlich gibt es ja wildlebende Kolonien in Marokko. Und die Tiere werden vom Menschen großgezogen, geführt und im Notfall vor dem Tod bewahrt. Das stößt vielen Naturschützern auf, die die Natur sich selbst überlassen sehen wollen, sagt Wolfgang Fiedler vom Max-Planck-Institut für Verhaltensforschung.
Diese Puristen, die sagen, zu spät, die sind ausgestorben. Und es gibt die Leute, die sagen, jetzt gucken wir halt mal, wie es wieder reinpasst. Oder eben wieder Johannes Fritz selber, die das als großes Ziel sehen, dass man eben eine Art mehr wieder etabliert. Ich glaube, da gibt es nur Meinungen, aber jetzt nicht wirklich irgendwie faktenbasierte Entscheidungen.
Ein weiterer Kritikpunkt: Der Waldrapp als sogenannte Flaggschiff-Art erhält mehr Aufmerksamkeit und auch deutlich mehr Geld als andere Arten. 2022 wurden weitere 6 Millionen Euro für eine Dauer von 7 Jahren aus dem EU-Förderprogramm LIFE genehmigt. Viel Geld für ein paar seltsam anmutende Vögel. Das dürfe nicht dazu führen, dass andere Arten, die momentan noch nicht gefährdet sind, außer Acht gelassen werden, moniert der Naturschutzbund NABU. Wolfgang Fiedler meint, dass man dieses Argument auch umdrehen könne.
Man kann das auch als Beispiel hernehmen und sagen, schau mal her, was das für ein gigantischer Aufwand ist, wenn so eine Art mal weg ist. Und es ist wesentlich sinnvoller, vorher schon gegenzusteuern, dass er gar nicht erst verschwindet.
Bereit für die lange Reise.
Nach mehreren Wochen des Flugtrainings sind die Jungwaldrappe aus Binningen bereit für ihren ersten Flug ins Winterquartier. Während die Vögel der Überlinger Kolonie vom gegenüberliegenden Bodenseeufer jeden Herbst über die Alpen nach Italien aufbrechen, sollen die Vögel aus Binningen sogar noch weiter ins 2300 Kilometer entfernte Andalusien fliegen. Ziehmutter Barbara Steininger glaubt, dass ihre Vögel dafür bereit sind und langsam in Zuglaune kommen.
Ich glaube, dass sie das auch ein bisschen von unserer Seite merken. Die sind ja sehr feinfühlig und nehmen auch immer sehr schön wahr, wie es meiner Kollegin und mir geht. Und da wir die letzten Tage schon in Aufbruchsstimmung sind, sind das die Vögel sicherlich auch.
Der deutlich längere Weg nach Andalusien ist eine Notwendigkeit, sagt Johannes Fritz. Denn schon in den vergangenen Jahren haben es die Überlinger Waldrappe teilweise nicht mehr selbstständig über die Alpen geschafft.
Das Problem bei den Waldrappen ist, dass sie aufgrund der warmen Temperaturen, wenn sie selbstständig migrieren, im Herbst immer später losstarten. Und also letztes Jahr war es Ende Oktober, dass sie losgestartet sind. Und die bisherige Route geht ja über die Alpen. Und sie schaffen es spät im Jahr nicht mehr oder kaum mehr, die Alpen zu überfliegen, weil ihnen die Thermik fehlt.
Dann musste das Waldrapp-Team eingreifen und die Tiere, um sie vor dem Erfrieren zu retten, mit dem Auto nach Südtirol fahren. Von dort fliegen sie weiter ins Winterquartier in der Toskana. Das soll die neue Kolonie besser machen. Am Flughafen in Binningen starten die beiden Ultraleichtflugzeuge am frühen Morgen ihre Motoren.
Der lange Flug beginnt.
Langsam heben die Maschinen ab. Sie sehen aus wie kleine Go-Karts mit einem großen Ventilator am Heck. An Bord die beiden Ziehmütter, die Waldrappe fliegen hinterher. Immer wieder gibt es kritische Situationen, denn die Vögel fliegen zu tief. Außerdem gefährlich Strommasten entlang der Strecke, resümiert Johannes Fritz nach der ersten Etappe.
Das ist nicht super, wenn man so tief fliegt. Man muss wirklich aufpassen als Pilot. Aber auch die Vögel schauen immer ganz sorgenvoll, weil die fliegen teils drunter durch, teils durch die Leitungen und dann bin auch drüber.
Während die Piloten in der Luft sind, organisiert ein Team am Boden den Abbau der großen Voliere, die jeden Abend am Ende der Etappe wieder aufgebaut wird. So geht das 5 Wochen lang. Zwischendurch gehen die Tiere verloren und müssen wieder eingefangen werden. Am Ende kommen 32 der 35 Waldrappe in Andalusien an. Dort werden sie von Naturschützern des dortigen Waldrapp-Projekts empfangen, erzählen die Ziehmütter Barbara Steininger und Helena Wehner nach der Landung per Skype.
Wunderbar, es war so herzlich.
Ich habe noch nie sowas erlebt vorher wie diesen Empfang da.
Für das Waldrapp-Team ist die menschengeführte Migration nach Spanien ein Riesenerfolg. Erstmals sind so viele Vögel gleichzeitig aufgebrochen und trotz einiger Probleme unterwegs auch angekommen. Die Zugroute nach Andalusien soll helfen, den Waldrappbestand für die Zukunft abzusichern. Projektleiter Johannes Fritz.
Wir haben momentan etwa 250 oder gut 250 Vögel in der Wildbahn. Und laut Berechnungen des Leibniz-Instituts in Berlin braucht es ungefähr 340, 350 Vögel, dass man von einer selbstständig überlebensfähigen Population sprechen kann.
Diese Zahl könnte schon 2025 erreicht werden. Das wäre ein großer Erfolg und eine Ermutigung auch für andere Wiederansiedlungsprojekte. Die Grundsatzfrage nach deren Sinnhaftigkeit stellt sich Johannes Fritz nicht. Für ihn geht es einfach um den Waldrapp.
Wir brauchen ihn nicht unbedingt jetzt. Er hat keinen unmittelbaren Nutzen für uns. Aber ich wünsche mir eine Welt, in der dieser Waldrapp wieder Teil unserer heimischen Fauna ist. Für mich persönlich, aber auch für die nächsten Generationen.
Im April werden in Überlingen die ersten Waldrappe aus dem Winterquartier in der Toskana zurückerwartet. Dann beginnen sie erneut mit Partnerwahl, Nestbau und Brut. Ob sich aus der Binninger Kolonie schon Vögel auf den Rückweg machen, ist eine offene Frage. Typischerweise kehren Waldrappe erst zurück, wenn sie geschlechtsreif sind, also nach 3 Jahren. In Andalusien geht es den Vögeln bis dahin gut. Sie sind dort Teil einer weiteren Waldrapp-Kolonie und werden von Naturschützern vor Ort beobachtet. Über ihre Sender kann auch das Waldrapp-Team ständig verfolgen, wo sie sich gerade aufhalten, bis sie ganz allein den Weg zurück an den Bodensee finden werden.
SWR 2 Wissen.
Der Waldrapp am Bodensee. Umstrittene Wiederansiedlung eines Zugvogels. Von Martin Hattenberger. Redaktion Dirk Asendorf. Regie Matthias Bernhardt. Und hier noch ein Hörtipp.
Grüßt euch. Ich bin die Toni.
Ich bin Kadi.
Und ich bin die Kati.
Und wenn du für die Berge brennst, dann bist du bei uns genau richtig. Bei den Bergfreundinnen.
Bergfreundinnen ist nämlich der Podcast für dein Leben mit den Bergen.
Einen Monat lang knüpfen wir uns ein Thema vor. Von A wie Alpenüberquerung, über F wie Freundschaft und N wie Notfälle bis Z wie Ziele. Und wir beleuchten es jede Woche aus einer ganz neuen Perspektive.
Wir nehmen dich aber auch mit raus, treffen Bergsportlerinnen, geben handfeste Tipps und erzählen Geschichten vom Berg.
Den Bergfreundinnen-Podcast gibt's jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.
SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.